Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Wer schon mal eine Sonnenfinsternis gesehen hat, der weiß, das ist ja eine durchaus mystische Erfahrung, löst bei einigen auch Weltuntergangsfantasien aus. Aber wenn dann auch noch Tentakelmonster dazukommen, dann sind wir glücklicherweise nicht mehr in unserer Welt hier auf der Erde, sondern eher im neuen Computerspiel Saros, das Markus Richter für uns ausprobiert hat. Hallo.
Hallo.
Also Markus, wir brauchen mehr Details. Worum geht's?
Es geht um den fremden Planeten Carcosa. Dort wurde ein Element entdeckt, das ist sehr energiereich und deswegen soll es natürlich abgebaut werden. Und also wurden da irgendwie so drei Kolonieschiffe, Raumhinschiffe hingeschickt mit tausenden Leuten und die sind dann aber plötzlich verschwunden, Kontakt abgebrochen. Und der Hauptcharakter, den man dann auf diesem Planeten spielt, Arjun Devrash, ist ein sogenannter Vollstrecker einer Eliteeinheit. Die soll eben schauen, wo sind alle geblieben, weil der Auftraggeber ist kein Staat, sondern ein Konzern. Deswegen soll bei dieser Rettungsmission gleich auch noch schön dieses neu entdeckte Element abgebaut werden.
Lucenit, es machte diese Welt möglich. Es machte sie wundervoll. Hat das Ufer auf ihre Herrlichkeit geblickt und seinen Glanz mit Carcosa geteilt? Lucenit.
Das klingt nicht nur ein bisschen wahnsinnig, das ist es auch. Man weiß weder als Spielerin noch als Charakter, was dieser Typ hier von Ufern und der Herrlichkeit redet. Man sucht also nicht nur die eigenen verschollenen Leute, sondern muss auch noch damit kämpfen, dass Leute aus der eigenen Crew nicht nur wahnsinnig werden, sondern manchmal auch zu Mördern.
Oha, also wenn man jemand selbst spielt, der von Beruf Vollstrecker ist, dann wird man wahrscheinlich das Ganze auch nicht friedfertig lösen, oder?
Genau, ich möchte jetzt mal kurz in einem ganz kurzen Genrebrief erklären, was das Spiel ist. Es ist nämlich ein Incremental Third-Person Bullet Hell Shooter Roguelike. Alles klar?
Ja, natürlich. Sag ich jeden Tag diese Wortkette.
Natürlich, das hört sich so an. Und das heißt, man sieht den Charakter von schräg hinten, also an der Schulterkamera quasi. Man läuft ja in eine 3D-Welt und bekämpft Gegner. Das ist also Third Person, ne? Dritte Person, die Perspektive. Diese Gegner schießen auf dich, aber relativ langsam. Sie schießen so halbdurchsichtige Kugeln in so verschiedenen Mustern und Farben. Und je nach Farbe muss man an diesen Mustern ausweichen oder kann die Kugel mit einem speziellen Schild quasi aufsammeln, um so wiederum Energie für eine eigene Waffe einzusammeln. Und diese Kugeln füllen manchmal das ganze Spielfeld. Das ist dann so ein sehr hektischer Hindernislauf. Man muss dabei auch noch zurückschießen. Das ist der Bullet Hell Shooter Teil, also Kugelhölle, durch die man da läuft. Mhm. Und jetzt zum letzten. Sterben ist Teil des Spiels. Man stirbt, das wird auch in der Geschichte erzählt, immer wieder und wird durch unklare Alien-Technologie zum Leben erweckt. Und dann geht alles von vorne los und dabei ändert sich die Welt. Das Leveldesign wird diesmal neu zufällig generiert und dieses Genre, also dieses Sterben und dann prozedural generierte Level, das heißt Roguelike. Und weil man, wenn man stirbt, nicht alles verliert, sondern auch bestimmte Ressourcen sammeln, den Charakter permanent upgraden kann, ist sein Incremental Roguelike. Und dann sind wir angekommen bei Incremental Third-Person Bullet Hell Shooter Roguelike. Also ein actionreiches Rumgeschieße, das sich immer wieder wiederholt.
Da bleiben keine Fragen offen. Allerdings doch die vielleicht, dass man ja erst denkt, das ist eine ganz spannende Geschichte. Also gerade auch ne, mit diesem besonderen Element und so weiter. Aber dann wird es eben doch, würde ich sagen, klassisch, also viel Action, weniger Story. Oder ist da noch was, steckt da noch was drin, was wir jetzt noch nicht wissen?
Die Entwickler von Hausmarkt, die versuchen sich hier schon an einem Zusammenspiel. Also das Spiel und auch die Geschichte hat mehrere Ebenen, manche mehr, manche weniger interessant. Da ist zum Beispiel eben dieser Konzern im Hintergrund, der Menschen so ganz erbarmungslos als Ressourcen verbraucht. Manche wenden sich dann auch gegen ihn und es gibt eben diesen Hauptheld Arjun und der bringt auch noch was mit.
Kein Wort über mich, es sei denn, du willst, dass sie von deinem Geheimnis erfahren.
Wovon sprichst du?
Du bist noch vor mir weggegangen, um nach deiner Lady zu suchen. Lass sie weiter glauben, dass ich tot bin. Dann verrate ich ihnen auch nichts von Nitya.
So läuft das also.
Also dieser Arjun sucht nach einer Frau, seiner Frau wahrscheinlich. Ich finde das nicht so spannend. Das ist so ein bisschen für mich zu viel, dieses Prinzessin-Retten-Ding, was da so zumindest angeteasert wird. Andererseits, die Welt ist voller Ruinen einer untergegangenen Zivilisation. Alles ist so voller neogotischer Kathedralen mit riesigen verstörenden Skulpturen, halb Mensch, halb Horrorwesen. Das ist sehr spannend und eindrucksvoll anzuschauen. Die Macher des Spiels geben auch an, sich am Gothic Horror des beginnenden 20. Jahrhunderts motiviert zu haben. Insbesondere der König in Gelb soll da eine Rolle gespielt haben von Robert W. Chambers von 1895. Das ist ein Buch und der König in Gelb ist so ein Theaterstück, das verrückt macht, wenn man es sieht. Und der Name des Hauptcharakters lässt sich also auch aus dem Sanskrit in so eine Anspielung übersetzen, die so ein bisschen ähnlich wie Gelber König klingt. Indische Mythologie spielt hier also auch eine Rolle. Das ist aber alles gut versteckt. Also ist so, diese Welt wirkt fantastisch und interessant und man will die durchsteigen, weil man mehr darüber wissen. Aber man lernt bei jedem Durchlauf nur ein bisschen was Neues und das ist dann so im Einzelnen. Ja, also diese Szenen, die man da miterlebt, die sind so eher belanglos. Also wie so eine mittelgute Fernsehserie vom Unterhaltungsgrad. Und das kollidiert tatsächlich dann ein bisschen mit der Wiederholung, die das Ganze dann doch in die Länge zieht. Also im Grunde genommen, im Großen wirkt es spannend, aber im Konkreten wird es dann irgendwann so ein bisschen zäh.
Markus, ich bin jetzt unentschlossen. Also das sind alles sehr spannende Sachen. Andererseits dann eben auch wieder diese negativen Dinge. Also würdest du es empfehlen oder nicht?
Also man muss ehrlich sagen, es wirkt wie gesagt am Anfang sehr viel bombastischer und spannender, als es dann durchgehend ist. Wer weiß, vielleicht zieht es am Ende wieder an. Ich habe nur in Anführungszeichen die Hälfte gesehen. Insgesamt dauert das Spiel 20 bis 40 Stunden, je nachdem, wie gründlich man da durch diese Welt geht. Es gibt aber noch einen Aspekt, den ich wirklich toll fand und unwidersprochen loben will, den Schwierigkeitsgrad. Das kann am Anfang, und dafür sind diese Bullet-Hell-Spiele bekannt, sehr frustrierend sein, wenn man da nicht wirklich gut, also kein Gamepad-Akrobat sozusagen ist. Die Kugelhölle, die gibt es nicht umsonst, die heißt nicht umsonst so. Aber nachdem man ein paar Mal gescheitert ist, bietet das Spiel ein neues Menü an. Und da kann man sich den Schwierigkeitsgrad ganz detailliert so einstellen, wie man will. Und die Kunst, die sie geschafft haben, ist, es wird, wenn man es einfach macht, nicht langweilig. Es bleibt trotzdem eine Herausforderung. Trotzdem kann man es so spielen, wie man es selber genau braucht. Und die Ansage der Macher ist doch ganz klar, mach es so einfach, wie du dich wohlfühlst. Also sie lachen dich auch nicht aus. Das machen manche Spiele, wenn man einfach stellt mal so, haha, du Baby. Und das habe ich in dieser Qualität noch bei keinem anderen Actionspiel gesehen. Und das ist für mich der wirklich fantastische und empfehlenswerte Teil. Deswegen, wenn man Lust auf Action Bullet Hell hat, vielleicht auch gar nicht so gut ist und beeindruckende Architektur sehen will, dann auf jeden Fall für die Geschichte selbst, obwohl die spannend klingt, für die alleine würde ich es nicht empfehlen.
Also, gemischte Bilanz, aber doch auch alles sehr interessant. Unser Spielekritiker Markus Richter über Saros oder Saros, je nachdem, wie man es aussprechen will. Falls Sie es ausprobieren wollen, ist für PlayStation 5 erschienen, kostet etwa 80 Euro, also schon ein stolzer Preis.
Schon ein stolzer Preis.
Ja. So, danke dafür, Markus.
Sehr gern.